Crazy Sexy Wechseljahre, der für Sie Podcast von und mit Angela Löhr.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Crazy Sexy Wechseljahre. Unser Thema heute heißt keine Taille mehr, Fragezeichen, eine ganz andere Lösung für die lästigen Figurprobleme. Mein Gast ist eine mehrfache Buchautorin, unter anderem hat sie das Uschi-Prinzip geschrieben, das du vielleicht kennst, das mehr als 150.000 Mal verkauft wurde. Und ihr neuestes Werk trägt den glorreichen Titel Abschaffung der Problemzonen. Was sie sonst noch so Spannendes macht, erzählen wir gleich. Und bevor wir einsteigen, noch eine kleine Bitte. Auf Spotify und iTunes und auch einigen anderen Plattformen kannst du Podcasts bewerten, meist mit Sternen. Auf iTunes kann man sogar eine Rezension hinterlassen. Ich und wir hier alle in der Redaktion würden uns riesig freuen, wenn du uns 5 Sterne schenken würdest und falls du iTunes benutzt, vielleicht sogar ein paar Worte schreiben würdest. Was du besonders toll findest an Crazy Sexy Wechseljahre. Das hilft uns nämlich sehr, diesen Podcast weiter betreiben zu können und auch immer wieder spannende Talkgäste für Crazy Sexy Wechseljahre zu gewinnen. Vielen Dank. So wie heute, spannende Talkgäste. Heute habe ich Maike Rentsch-Bergner zu Gast und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, liebe Maike. Herzlich willkommen.
Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich hier bin und bin sehr gespannt, wo uns das Gespräch so hinführt.
Ich auch. Das kann man nämlich immer gar nicht so vorab planen, wie das so läuft. Und das ist auch das Spannende und Schöne an Podcasts.
Absolut, ja.
Die Wechseljahre, liebe Maike. In den Wechseljahren verändert sich die Figur bei den allermeisten Frauen. Wir werden in der Körpermitte etwas fülliger und die meisten von uns hadern auch sehr damit. Du fragst aber, warum wollen wir immer wieder unseren Körper verändern? Und du setzt dann ganz woanders an. Hol uns doch mal bitte ab, was ist dein Ansatz, damit wir nicht ständig mit unserem Hüftgold hadern?
Ja, das hast du eigentlich schon ganz gut zusammengefasst, aber ich mache es sozusagen nochmal ein bisschen deutlicher. Also ich glaube, dass viele dieser Vorschläge, wie wir unseren Körper optimieren sollen, weniger gut funktionieren, als uns das weisgemacht wird. Deswegen gibt es ja auch so viele Vorschläge dafür. Und wenn das wirklich funktionieren würde, hätten wir ja ganz schnell alle Problemzonen abgeschafft und alles gelöst. Und nach meiner Beobachtung verändert sich einfach im Laufe des Lebens alles Mögliche, unter anderem auch der Körper. Und statt da so dagegen zu arbeiten, suche ich eben nach anderen Lösungen, wie man eben ja das selbst in die Hand nehmen kann und das vor allen Dingen auch erfolgreich. Und da bin ich auf die Idee gekommen, dass es eben, wenn der Körper schon nicht so gut zu verändern ist, wir einfach auf die nächste Schicht gehen, die Kleidung.
Das ist eine sehr gute Idee und das finde ich ganz, ganz spannend. Also wir fangen bei der Kleidung an, unser gesamtes Erscheinungsbild zu ändern oder wie meinst du das?
Ja, genau. Also man kann mit Kleidung, kann man Silhouetten erzeugen, die der Körper vielleicht gar nicht hat. Also zum Beispiel die beliebte Sanduhrform, die ja ganz viele von uns bevorzugen, weil wir ja auch mit diesen Sissy-Filmen aufgewachsen sind.
Und die Wespentaille.
Ja, ganz genau. Durch diese weiten Röcke natürlich, dass alles auch noch viel schmaler wirkte. Mögen wir das eben sehr gerne und an dem Beispiel sieht man ja schon, auch das wird eben durch Kleidung erzeugt. Also wir können durch Kleidung, also die Kleidung so modellieren, dass eine Körperform entsteht, selbst wenn sie darunter gar nicht als Körper so da ist.
Du schneiderst dir deine Kleidung seit vielen, vielen Jahren so fast komplett selbst?
Ja, ich nähe alles außer Unterwäsche und Strumpfhosen.
Und das hast du perfektioniert über die Jahre, so dass du da das inzwischen ja auch und ja seit einiger Zeit schon auch anderen Frauen wahrscheinlich überwiegend beibringst, denen zeigst, wie sie das auch machen können, weil so die Kleider von der Stange ja für die meisten von uns irgendwie nie so richtig sitzen. Man probiert hier und man probiert da und denkt immer, das ist es nicht.
Ja, genau. Also ich nähe tatsächlich oder ich handwerk oder bastel schon mein ganzes Leben lang und ich hatte so eine Nähkarriere schon mal so als Teenager und dann gab es so eine Zeit im Leben, wo das Nähen keine Rolle spielte, wie bei den allermeisten Frauen auch, weil man da eben die Kleidung kaufen kann, die es so gibt. Und dann im Laufe der Zeit wird der Körper halt immer individueller und dann entsteht oftmals so ein neues Bedürfnis nach Kleidung. Und da ist es tatsächlich sehr sinnvoll, die Kleidung selbst zu nähen, weil diejenigen, die die Kleidung entwerfen, also die DesignerInnen, die kennen uns ja nicht und die Spezialitäten unseres Körpers. Und deswegen wäre es ja schon ganz großes Glück, wenn einfach sowas einfach so passt. Und es ist einfach so, wenn der Körper älter wird oder mehr wird, im Sinne von größere Kleidergröße, dann steigt die Individualität des Körpers. Also dann ist dieses Mehr an verschiedenen Stellen positioniert. Und damit ist es dann einfach wahnsinnig schwierig, so auf gut Glück irgendwas zu designen, was dann dieser einen Frau, die man gar nicht kennt, passt. Und deswegen war halt meine Idee, ich nehme meine Kleidung selbst und habe darüber gebloggt. Und das fanden einfach ganz viele ganz toll. Und dann dachte ich mir, okay, da ist Musik drin in dem Thema.
Das heißt, du machst den Designern gar nicht unbedingt Vorwürfe, sondern es ist einfach so, dass du sagst, es ist so individuell. Wir haben alle so unsere eigenen Zonen, an denen wir eben keine Standardmaße, ich meine, das ist auch schon so ein blöder Ausdruck, ne? Aber irgendwie muss man es ja bezeichnen, dass man eben nicht mehr so von der Stange kaufen kann.
Genau, du bist nicht von der Stange, ist so eines dieser Bonbons, die ich gerne benutze, ja. Nein, ich mache Ihnen keine Vorwürfe. Erstens mal lernen Sie das nicht in der Ausbildung. Also die ModedesignerInnen, die entwerfen auch für kleine Größen, für eine 36 oder 38. Das ist ja auch das, oder vielleicht sogar kleiner, was wir auf den Laufstegen sehen. Und dann wird eben Kleidung nur größer gemacht. Und das wird eben in so Schichten sozusagen außenrum immer größer gemacht. Nicht überall gleichmäßig. Also die Schultern wachsen nicht so stark wie zum Beispiel der Bauchbereich. Aber das wird nur nach Formeln größer gemacht und diese Individualität wird eben nicht berücksichtigt. Und die einzigen, die das können, sind tatsächlich MaßschneiderInnen, aber das ist ja eben nicht mehr der gängige Weg, wie wir zur Kleidung kommen. Während vor 150 Jahren noch jedes Kleidungsstück für einen speziellen Menschen gemacht wurde, ist eben mit Aufkommen der Industrialisierung und der Massenkonfektion eben, ja, so ein Schrotflintenprinzip der Kleidergrößen entwickelt worden. Und wir haben uns daran gewöhnt, einfach das zu nehmen, was irgendwie passt. Und mit zunehmendem Alter passt das immer weniger und wir werden immer anspruchsvoller und sagen, nee, also ist vielleicht nicht die Lösung für mich.
Weil du eben gesagt hast, die Models auf den Laufstegen, also da hat sich ja schon so ein bisschen was getan. Ne? Also es gibt ja durchaus auch fülligere Models.
Also eine dicke 42, oder?
Das weiß ich nicht. Ich kenne mich mit den Größen nicht aus. Ich kann dir nicht sagen, was so die Plus-Size-Models oder so, was sie tragen.
Ja, das war eben genau der Witz. Ich trage so eine 52 ungefähr und es gibt ja auch Kleidergrößen bis 60 und drüber. Und wenn dann ein Plus-Size-Model eine 42 hat, dann können die Frauen, die noch mehr haben, eigentlich darüber nur den Kopf schütteln.
Also das hilft dann noch nicht, auch wenn es in die richtige Richtung geht.
Ja, vor allen Dingen, weil bei diesen Models vor allen Dingen eine Form von Sexiness sein muss. Also Frauen, die oder Plus-Size-Models müssen immer so eine extreme Sanduhrfigur haben. Also dieses, was wir verbal als 90-60-90 kennen. Also die Maße stimmen heutzutage nicht mehr. Aber das ist eben dieses große Brust, große Hüfte, also Zeichen von Fruchtbarkeit und eben ja, Begehrlichkeit für Männer und eben diese schmale Taille, dieses Verhältnis zwischen breit oben, breit unten und schmal in der Mitte ist eben so ein Zeichen für Fruchtbarkeit und Sexiness. Und wenn die schon dick sind, dann sollen sie wenigstens auch noch sexy sein.
Widerspricht sich das für dich, dick sein und sexy sein?
Nein, überhaupt nicht. Aber es, ich glaube, dass es genau wie es ganz viele Figuren gibt, ganz viele Formen von Sexiness gibt. Und dass wir immer ja solche Normfiguren gezeigt bekommen und glauben, wenn wir das nicht haben, dann sind wir nicht sexy, dann widerspricht sich das. Und das ist eben überhaupt nicht mein Ansatz, sondern sich versuchen, ein bisschen frei zu machen von diesen Bildern, die wir gezeigt bekommen und diese Vielfalt der Körperformen erkennen und dann eben die eigene Schönheit zu entwickeln und die eigene Schönheit zu sehen. Und das kriegen wir tatsächlich auf den Laufstegen oder auf den Plakatwänden oder bei den Promis, die wir gezeigt bekommen, nicht so vorgelebt. Das ist ja doch alles sehr ähnlich, was uns da gezeigt wird.
Ja, das ist noch so ein bisschen, finde ich, wie auch die Sichtbarkeit des Älterwerdens, ne? Es ist ja noch gar nicht lange her oder na, da ist auch immer noch, finde ich, viel zu tun. Ich hatte ja da auch schon einige Interviewpartner dazu. So die Sichtbarkeit von älteren Frauen, bei den Männern geht das immer noch so in den Medien beispielsweise, ne? Also selbst in Spielfilmen und so in Fernsehfilmen, in Fernsehserien und so, es sind oft so Randfiguren, ne? Wenn sie dann überhaupt da sind. Also ich habe mit einer Schauspielerin mal in der spannend, dass man einen großen deutschen Schauspieler ein sehr spannendes Gespräch gehabt, die gesagt hat, die Anzahl der Rollen, die nimmt extrem ab, so von Lebensjahrzehnt zu Lebensjahrzehnt. Ja. Inzwischen hat sie die 60 erreicht und sie sagt, es gibt fast keine Rollen mehr.
Ja, als ob die keine Rolle spielen würden in den Geschichten. Ja. Aber es ist eben, was dann zu sehen sein darf, ja, es sind nur die guten Alten und die guten Dicken. Und es gibt halt weitaus mehr. Also die Art, älter zu werden oder dicker zu werden, ist halt wesentlich variationsreicher, als uns das so gezeigt wird. Und wenn dann noch wenige Beispiele sind, dann sind wir ja noch mehr am Suchen, wer wir eigentlich sein wollen.
Wenn du sagst, die guten Alten und die guten Dicken, dann meinst du das sicherlich ironisch, wenn du das so formulierst. Was heißt das für dich?
Nein, das sind die Vorzeigbaren, die schon eben noch einer gewissen Standard zu haben. Also bei den Dicken sind es eben die mit der Sanduhrfigur, die eben diese Sexiness, diese standardisierte Sexiness sozusagen vorzeigen. Und bei den Alten sind das dann eben auch schlanke Körper und die, so wie die amerikanischen Präsidenten, die zum Rednerpult joggen müssen, die eben diese Vitalität noch ausstrahlen und diese Lebendigkeit. Wobei ja auch Körper, die nicht total gut funktionieren, sexy sein können und wertvoll sind und kluge Menschen beinhalten können.
Ja, das auf jeden Fall. Und man darf auch immer nicht vergessen, was da für Geschichten mitunter auch dahinter stecken.
Ja, welcher Preis dafür gezahlt wird. Ja. Und das kann eben im Alltag nicht eben jede Frau oder jeder Mensch, jede Person leisten. Wir haben eben keine Personal und keine Personal Trainer, sondern wir leben unser Leben, was ja durchaus einige Anforderungen birgt. Und haben diesen Körper, den wir jetzt haben. Und mir ist es immer ganz wichtig zu sagen, diesen Körper ziehen wir an. Weil ganz viele Menschen kaufen auch Kleidung für einen zukünftigen Körper, den sie mal haben wollen. Also ein zu klein geschnittenes Kleid und sagen, na ja, und dann nehme ich ein paar Kilo ab und dann passe ich da rein. Und es gibt Leute, die haben einen ganzen Kleiderschrank voll oder eine ganze Ecke im Kleiderschrank voll von diesen Zukunftsvisionskleidern. Und ich glaube, dass uns das vom Leben abschneidet, wenn wir das machen. Also es ist einfach weniger möglich, den Körper zu verändern, als wir denken. Und wenn wir uns sozusagen mit diesem Zukunftskleiderschrank sagen, ich darf erst in Zukunft glücklich sein. Oh, wie schrecklich ist das dann, wenn wir morgen umfallen und tot sind? Also ich finde das schon ganz wichtig, eben mit dem heutigen Körper und mit dem heutigen Selbst ja ein gutes Leben zu leben und deswegen auch für den Körper eben die passende Kleidung zu haben.
Auf jeden Fall, da bin ich voll bei dir. Ich finde das ganz spannend, dass du das sagst. So, also Kleider für die Zukunft habe ich persönlich tatsächlich noch nie gekauft. Aber was ich durchaus kenne, sind die Kleider aus der Vergangenheit, ne? Die zuhauf, die Hosen, die Jeans, die im Schrank liegen. Das heißt, ich habe sie letztens tatsächlich nach vielen Jahren habe ich mal so einen Stapel entsorgt.
Und das tut gut, oder?
War dann weg. Ich muss ihn nicht mehr sehen. Ja. Ich muss ihn nicht mehr sehen und ständig denken, irgendwann passt du da wieder rein.
Ja, genau. Also das ist zum einen so eine Hoffnung. Und dieses Prinzip Hoffnung beschäftigt uns ganz oft eben bei der Kleidung, ne? Also irgendwann passe ich da wieder rein. Oder wenn ich im 5. Laden war, dann finde ich das passende Kleidungsstück oder sowas. Und nach meiner Erfahrung ist es doch erfolgreicher, wenn wir es selbst in die Hand nehmen. Und eben nicht immer nur hoffen, dass uns irgendein Prinz küsst, der da auf dem weißen Pferd langreitet. Also die gestandenen Frauen haben wahrscheinlich alle in ihrem Leben schon mal die Erfahrung gemacht, dass man selbst mal die Ärmel hochkrempeln muss und dann das lieber selbst in die Hand nimmt.
Das kann ja auch Spaß machen.
Absolut.
Ja? Also ich meine, das ist ja dann auch so ein Erfolgserlebnis, wenn man so ein Teil mal in der Hand hat. Also ich habe, als ich im Teenageralter war, da habe ich mir auch Klamotten selber genäht und fand das immer ganz, ganz toll dann natürlich. Ne? Also das trägt man ja auch noch anders. Ne? Also so ein
Absolut.
Dabei.
Das ist eben diese doppelt und dreifache Wirkung, die ich den selbstgenähten Kleidung eben zuschreibe. Also es ist nicht nur das Kleidungsstück, was dann gut passt und genauso aussieht, wie wir es haben wollen, also kein Kompromiss mit Farbe, Form oder Muster, sondern es ist auch noch eine erlebte Selbstwirksamkeit. Also ich habe das mit meinen eigenen Händen geschaffen. Und wenn man sich dann im Spiegel sieht und denkt, oh, tolle Frau da im Spiegel, und dann sagt, und ich habe das mit eigenen Händen geschaffen, dann könnte man ja sogar auf die Idee kommen, was kann ich noch alles mit eigenen Händen erreichen?
Also das kann der Beginn einer großen, was auch immer sein,
ja,
wo auch
ganz
immer
genau.
Man hin möchte. Ich mag es gar nicht definieren. Sagst du denn, das kann jeder lernen, so grundsätzlich?
Ja, Also ich unterrichte das ja schon seit ein paar Jahren und habe auch schon mehr als, würde ich sagen, 2000 Frauen ungefähr gezeigt, wie man gut passende Kleidung sich nähen kann. Das ist natürlich nicht so, dass wir gleich alles können. Also wie bei jedem Lernen ist es so ein Schritt. Und wenn jemand zu mir sagt, ich möchte die knackige Jeans lernen, dann sage ich, okay, starten wir mit dem T-Shirt. Also das ist dann erstmal so ein bisschen Enttäuschung, ne, wenn man die knackige Jeans haben will. Aber letztendlich ist es so, dass wir ja zum einen den Körper haben und dann auch noch das Material. Und da müssen wir einfach verschiedene Dinge lernen. Und dann kann man zum Beispiel mit einfachem Material beginnen und erstmal lernen, den Körper zu sehen, so wie er ist. Das ist schon einfach ein großer Schritt für manche Frauen oder für manche Menschen. Und dann eben zu sagen, okay, und jetzt sehe ich diesen Körper, jetzt muss ich ihn vermessen. Das ist der nächste große Schritt.
Das wollte ich gerade sagen, ne? Das ist ja echt ein Schritt, dann den Absolut. Körper eben auch nicht nur zu sehen, sondern ihn wirklich zu vermessen und das dann schwarz auf weiß zu haben, ja? So, ja. Also gerade wenn man stark übergewichtig ist.
Nein, das ist für alle ganz, ganz schlimm. Also es ist dieses in Zahlen überführen ist ein Thema, was alle haben. Also das hat man ja auch schon gesehen, als vor ein paar Jahren so eine Aktion gab, die Waage abzuschaffen, weil ja auch das eine Art und Weise ist, den Körper in Zahlen auszudrücken, die ja niemals neutral gesehen werden, sondern immer sofort gewertet werden. Also da gibt es dann bestimmte Zahlen, die dann so bei den Zehnern vorne stehen müssen oder bei den Kleidergrößen, was wir vorhin sagten, ne, die 30er, 40er, 50er, 60er und so ähnlich ist es auch bei den Maßen. Und wir haben alle dieses 90, 60, 90 im Kopf. Das sind die einzigen Maße, die eigentlich allgemein bekannt sind. Und das ist erstens mal unmodern, also 90, 60, 90 Model wäre heute dick. Also diese Zahlen sind bei den Idealmaßen tatsächlich viel geringer. Und es ist einfach so, dass es überhaupt keine Rolle spielt. Ja, also das spielt erst dann eine Rolle, wenn wir den Zahlen eine Bewertung geben. Und ich sage immer, dass die Zahlen einfach uns nur helfen, gut passende Kleidung zu nähen. Und dazu muss ich wissen, wo mein Körper Hügel und Täler hat und muss diese Hügel und Täler kartografieren. Also wie bei einem Atlas oder beim Navigationsgerät. Ich brauche Längen und Breitengrade, um zu positionieren, wo bestimmte Hügel und Täler sind. Und das sind halt die Zahlen, die uns helfen.
Das klingt sehr technisch.
Nein, überhaupt nicht. Ich finde, wenn man sich das wirklich vorstellt mit den Längen- und Breitengraden, dann ist es irgendwie ganz logisch, dass man irgendwie ein senkrechtes und ein waagrechtes Maß hat. Ich sage dann immer, die Taille, worüber wir ja heute sprechen wollten, ist der Äquator. Der teilt unseren Körper in Oberkörper und Unterkörper. Und wenn man das so anschaulich sagt und wenn man vor allen Dingen auch wie ich zum einen neutral von Hügeln und Tälern des Körpers redet und zum anderen aber auch Wörter dafür findet, für diese unaussprechlichen Zonen. Also ich spreche dann auch zum Beispiel von Bauch 1 und Bauch 2. Bauch 1 ist der in der Schwangerschaft kam, Bauch 2 kam ein bisschen später und so.
In den Wechseljahren.
Ein bisschen nach der Schwangerschaft, weiß ich nicht, ob das genau die Wechseljahre waren. Aber es ist auf jeden Fall dieses weiche Gewebe rund um die Taille, die sich dann irgendwann so ansiedelt. Und das zu benennen und dann zu kartografieren, das ist wirklich ein selbstverändernder Schritt. Also das ist, ich will es jetzt nicht Therapie nennen, aber auf jeden Fall Selbsterfahrung. Und da muss man natürlich durch und da halte ich dann auch das Händchen, ne, und zeige ja auch mit meinem Vorbild, dass es möglich ist und zeige auch, wo es hingehen kann, was das Ergebnis sein kann. Aber deswegen ist das eben auch so ein Thema, was absolut nicht nur Basteln und Nischenthema ist, sondern ja in so einen Podcast gehört, wie bei dir jetzt.
Ja, das ist ja auch so eine Selbsterkundung, ne? So eine wirklich Selbstwahrnehmung tatsächlich auch. Ne?
Selbsterfahrung.
Selbsterfahrung auch. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und du machst das dann quasi auch im 1:1, weil du hast dann tatsächlich auch Frauen bei dir in deinen Kursen, wo du dann selbst da bist und Händchen halten kannst.
Ich halte hauptsächlich digital Händchen. Mhm. Also ich mache das tatsächlich sowohl 1:1 mit einzelnen Personen, aber eben auch in Kursen und in einem Club, den ich habe, wo man das eben so mit anderen Gleichgesinnten gemeinsam lernen kann. Und und in der Art und Weise, wie ich dann sie durch diese einzelnen Schritte führe, ist das eine Form von digitalem Händchen halten und auch wie ich mich zeige und wie sie erleben, dass es anderen Frauen eben ähnlich geht, dass sie damit gar nicht alleine sind. Ich glaube, das ist auch noch ein ganz großer Effekt der Gruppe, den ich ganz nützlich finde.
Ja, das denke ich mir, das kann ich mir gut vorstellen. Und hast du viele Frauen, die so in den 40ern und 50ern sind und da dann das erste Mal auch so mit der Idee kommen, mit dem Gedanken, vielleicht was von dir gesehen haben, auch vorher schon und dann sagen, oh, das möchte ich jetzt ausprobieren?
Ja, also die jüngeren Frauen kommen nicht zu mir, vielleicht, weil sie ja auch mich sehen. Ich bin ja eine ältere, dicke Frau, also älter, ich bin 54. und ja, eindeutig eben dick. Und die assoziieren mit mir noch was Fremdes. Die jüngeren Frauen denken, dass der Bauch noch weggeht nach der Schwangerschaft.
Ja.
Und es gibt irgendwann ein Alter, und ich weiß nicht, wo das genau angesetzt ist, aber wahrscheinlich mit den Wechseljahren, wo man dann sagt, okay, das geht wahrscheinlich nicht mehr ganz weg. So, und, ja. Und die kommen dann zu mir. Also das ist der Moment, wo auf der einen Seite so eine Akzeptanz da ist, dass diese Veränderung möglicherweise bleibt. Und gleichzeitig aber, was ja in den Wechseljahren auch ganz stark ist, dieses ja, ich lasse jetzt nicht mehr alles mit mir machen, ne? Ich mache jetzt mein eigenes Ding. So.
Ja.
Und deswegen ist das tatsächlich so, würde ich sagen, ab 40, 45 aufwärts meine Zielgruppe. Ja.
Ja.
Und auch ganz viel tatsächlich nochmal die älteren Frauen, wo dann auch nochmal durch ja Bandscheibenprobleme und zu viel Sitzen am Rücken so ein kleiner Buckel entsteht und so weiter. Also wir haben ja noch ein paar mehr Körperveränderungen, die man dann berücksichtigen kann. Und bei den jüngeren Frauen sind es hauptsächlich die Frauen so mit Lipödem zum Beispiel, also die mit eben speziellen krankheitsbedingten Körper, ja, Variationen dann was nähen wollen.
So mit zunehmendem Alter und eben gerade bei den Frauen dann wirklich in den 40ern, 50ern oder 60ern, wenn wir uns die Körper so angucken, die wir so vor Augen haben, was sind so die Zonen, wo es sich verändert und wo man sagt, da passt eben das von der Stange dann auch gar nicht mehr, selbst wenn es die richtige Größe ist? Wo sind da so die Dinge, wo ich, wenn ich mir selbst meine Kleidung nähe, richtig was rausholen kann?
Ja, auf jeden Fall die Taille, und das ist ja auch das, wo ich sozusagen dann also ganz oft eben mit anfange und weswegen wir das ja heute auch so genannt haben. Es ist eben dieses weiche Gewebe in der Körpermitte, was eben sich im Taillenbereich insbesondere vorne und an den Seiten ansammelt und eben nicht mehr oder nicht mehr so leicht weggeht.
Was halt so als Muffin-Top beginnt.
Ja, wie auch immer man das nennen mag. Ich nenne es weiches Gewebe, weil so fühlt sich's an.
Ja.
Und es ist ja auch nicht bei allen Frauen an der gleichen Stelle. Es ist nur auffällig, dass es eben hinten nicht so ist und dass es eben an den Seiten und vorne hauptsächlich ist. Und ich sag immer, darunter liegt die Taille. Also wir haben noch eine Taille und die liegt da eben darunter und darüber ist eben an unterschiedlichen Stellen weiches Gewebe angesammelt.
Und wie basteln wir uns da jetzt eine neue Taille?
Das ist gar nicht so schwer. Man muss nur einmal verstehen, dass die Taille eben der Äquator ist, dass den unseren Körper in Ober- und Unterkörper unterteilt. Das meint vom Kopf bis zur Taille und dann vom Taille bis zum Boden. Und das gibt dann so nach dem goldenen Schnitt so ein harmonisches Verhältnis, wie man das auch von Gebäuden kennt und was wir aus dem Alltag einfach kennen und als schön empfinden, auch wenn wir es nicht immer berechnen können oder wissen. Mhm. So, und deswegen ist die Taille so wichtig, diese sogenannte natürliche Taille, die man ganz leicht finden kann, wenn man den Körper knickt und da, wo man den Knick dann hat, wo so die Röllchen sind oder wo man Huch macht, wenn jemand da reinpiekst, das ist die natürliche Taille, die eben unseren Körper in Ober- und Unterkörper teilt. Und da wollen wir dann auch eine Taillierung in der Kleidung haben. Da ist es, wo es schön aussieht, wenn wir eben da die schmalste Stelle des Körpers haben. Und wenn das jetzt nicht die schmalste Stelle des Körpers ist, dann haben wir die Möglichkeit, dass wir entweder durch etwas steifere Stoffe das einfach da so hinmodellieren, dass wir eben dann so eine Taillierung nähen können. Oder aber wir machen das so, dass wir einfach unten und oben breiter machen, dann wirkt nämlich die Mitte schmaler. Das ist so dieses Phänomen der breiten Schulterpolster aus den 80ern oder des Petticoats. Oder dann eben untenrum so weit ist, dass man obenrum ganz zierlich aussieht.
Mhm.
Und das Problem bei der gekauften Kleidung ist aber, dass ja bei dem, wenn man eine Gewichtszunahme hat und eben dieses weiche Gewebe sich immer mehr im Körper verteilt, dass dann eben ganz oft auch die Brüste größer werden. Und wenn dann eben für eine größere Oberweite auch geschneidert wird und dann eben eine Scham im Taillenbereich vorhanden ist, dann wird das Problem so gelöst, dass es dann eine wallende Kleidung unterhalb der Brust gibt. Also so ein Vorhang, der über diesem weichen Gewebe hängt. Und dieser Vorhang macht eben nicht diese Unterteilung in Ober- und Unterkörper. Dann haben wir Loklitfaßsäule, also alles einfach weit. Ja. Und wir haben dann eben, also wenn dann auch noch darauf geachtet wird, dass die Hüften reinpassen, dann ist das einfach alles weit in diesem Bereich. Ja. Und das empfinden viele Frauen als schützend. Dieses Wort kaschieren kennen ja die meisten, dass sie sagen, ich will meine empfindlichen Bereich, da wo ich doch eine gewisse Scham habe, weil das nicht so ist wie früher und mir nicht so gut gefällt und so, das will ich doch kaschieren. Aber das erzeugt genau das Gegenteil. Wir können eigentlich mit diesem Kaschieren nur erreichen, dass wir insgesamt breit wirken. Und wenn wir eben die Kleidung so gestalten, dass sie oben und unten weiter ist von der Silhouette her und im Taillenbereich eingestellt, sagt man das im Schneiderdeutsch, also schmaler ist, dann wirkt das so, als hätte man eine Taille.
Wer keine Taille hat, näht sich eine, habe ich bei dir mal gelesen.
Ja, genau. Genau.
Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau. Ja, wir können die Silhouette eben gestalten und wenn wir eben solche Phänomene verstanden haben, ja, also dass zum Beispiel dieser Vorhang unter der Brust so unvorteilhaft ist, dann ist das, dann können wir uns auch eher trauen, zum Beispiel da mal ein bisschen Stoff wegzunehmen in dem Bereich. Und wenn wir das bei anderen sehen, dass das tatsächlich besser wirkt und diese anderen sind weiter weg von uns, auf die gucken wir ganz anders als auf uns, die wir dann so quasi mit der Nase direkt vorm Spiegel stehen. So, da denken wir, okay, ich mach's da jetzt enger und oh Gott, da sieht man meine Röllchen, ja. Aber das ist der Gegenteil, ist der Fall. Wenn man das aus weiterer Entfernung sieht, also auf Fotos oder bei anderen, dann wirkt das tatsächlich harmonisch.
Und was du dann machst auch, ist, du passt oder zeigst, wie man so Schnittmuster, die es gibt, die gibt's ja wahrscheinlich auch in allen gängigen Größen, wie man dann eines nimmt und das anpasst.
Ja, genau. Also Schnittmuster sind genau wie Kleidung Konfektionsware. Also ja. Die werden eben auch dann in kleinere Größe entworfen und dann einfach immer nur, ich sag mal, aufgepustet, immer größer gemacht. Und damit haben wir bei den Schnittmustern eigentlich die gleichen Probleme wie bei der Konfektionskleidung. Und es ist nur Glück, wenn das auf Anhieb passt. Und deswegen muss man eben die Körpermaße, diese Körperlandkarte, die wir mit den Hügeln und Tälern entwickelt haben, vergleichen mit dem Schnittmuster und es dann an manchen Stellen anpassen. Länger, kürzer machen, breiter, enger. Wir sind eben alle unterschiedlich. Es gibt ja auch Frauen, die sind 1,55 groß und welche, die sind 1,85 groß.
Ja, gut, dass es so ist, ne? Gut, ja. Dass wir so unterschiedlich sind.
Genau, und dann kann das einfach nicht hinhauen und dann müssen wir ein bisschen was machen. Das ist ein Extraschritt, aber der Vorteil ist dann, dass es halt dann, es sieht nicht nur aus wie für uns gemacht, es ist für uns gemacht. Und das gibt einfach ein großartiges Gefühl. Ne? Man geht dann einfach ganz anders durch die Welt.
Wenn man da so ein bisschen geübt ist, dann irgendwann drin, wahrscheinlich gibt es so, du hast gesagt, du würdest dann empfehlen, erstmal mit dem T-Shirt anzufangen und so. Und dann hat man so ein bisschen geübt und hat so ein paar Kleidungsstücke, die wahrscheinlich so eher Klassiker sind, ne? Wo du sagst, so das eignet sich und das kann man wahrscheinlich auch gut kombinieren oder so. Also meine Frage geht dahin, inwieweit kann ich da so auch modische Trends oder so dann ja, für mich schneidern?
Also alles. Das ist ja genau das fantastische Phänomen. Also als ich eben noch nicht selbst genäht habe, war ich neidisch darauf, dass ich nicht modische Dinge tragen konnte, weil in den Plus-Size-Geschäften, also wenn die Verkäuferin flott oder sowas sagten, dann dachte ich immer, ist nicht die Richtung, wo ich hin will. So. Und als ich dann anfing zu nähen und dann kapierte, wie das mit der Schnittanpassung ist, dann habe ich erstmal mich quasi durch die Modestile der vergangenen 200 Jahre durchgenäht und hatte meine Petticoat-Phase und hatte meine 60er-Jahre-Phase. Und bin dann langsam in die Garderobe reingewachsen, in der ich mich wohlfühle, wo eben Maike draufsteht und was dann genau richtig für mich ist. Aber ich kann dann alles. Also das ist natürlich, das dauert, ne? Das ist nichts, was man jetzt in 2 Monaten, aber vielleicht in 2 Jahren kann man dann wirklich alles Mögliche machen. Und zwar fängt man meistens an mit eher Freizeitkleidung, weil da einfach es nicht ganz so drauf ankommt. Und man dann wirklich ja auch sozusagen lernen kann. Und weil auch die elastischen Stoffe, die wir ja auch eher im Freizeit- und Sportbereich haben, tatsächlich uns auch noch ein bisschen helfen. Aber das, also ich nähe auch Blazer zum Beispiel, ja, und dann richtige Business-Klamotten, die dann eben passen und viel, viel besser sind als das, was ich kaufen kann.
Hast du so ein aktuelles Lieblingsstück, was du dir erst vor kurzem genäht hast oder so? Ausgefallen ist?
Ja, also ich besitze einen Mantel, den in 4 Ausgaben, sozusagen den gleichen Mantelschnitt, den ich 4-mal in 4 verschiedenen Varianten genäht habe, weil Mantel sind Kleider für draußen. Also da braucht man auch mehrere, finde ich. Und in unterschiedlichen Farben und Mustern wirkt das eben ganz unterschiedlich nochmal. Und ich habe dann nur einmal die Arbeit, das auf meinen Körper anzupassen, finde das dann toll und kann dann Variationen dann auch nochmal davon nähen. Und das ist natürlich super.
Ich möchte an der Stelle einmal was einschieben zum Thema Gesundheit. Wir plädieren nicht dafür, wenn man Übergewicht hat, sich nicht um seine Gesundheit zu kümmern. Ja, das ist ganz, ganz wichtig und auch das mit dem Arzt abzuchecken, ob und was für was gemacht werden könnte, was gemacht werden sollte, damit die Gesundheit nicht mehr gefährdet ist. Wir plädieren nicht dafür, keinen Sport zu machen. Wir plädieren nicht dafür, nicht gesund zu essen. Ja, ich möchte das an der Stelle einmal einschieben, weil das ist mir ganz wichtig, wie wir sonst auch ja immer sehr, sehr viel auch über alles sprechen, was mit Gesundheit zu tun hat. Sondern das ist, was wir heute besprechen, ist so eine Ergänzung dazu, finde ich. Ja, einfach mal den Blickwinkel zu ändern. Dein Buch hast du genannt, Abschaffung der Problemzonen. Und das eine hat aber mit dem anderen insofern, also das widerspricht sich nicht. Also das kann man durchaus miteinander kombinieren und ergänzen.
Absolut. Es geht um ein gutes Leben für alle. Und nicht jedes Gewicht ist auch mit Gesundheit korreliert. Und da muss man einfach genau hinschauen, was man machen möchte. Und mir geht es eben darum, diese Problemzonen, die ich das nenne, die von außen an uns rangetragen werden, einfach genauer zu untersuchen und zu sagen, ich bilde mir da eine eigene Position dazu. Ich überlege, was für mich relevant ist, was für mich gut ist. Und meine Idee ist, dass wir, wenn wir das verstehen und erleben, ja, was für uns machbar und gangbar ist, dass wir dann das so ein bisschen diese Ansprüche, diese Erwartungen an uns selbst abwerfen können und dadurch eben eine gewisse Freiheit entwickeln. Und das ist das, was ich mit Abschaffung der Problemzonen meine. Und das kann für die eine an einer Stelle so sein, bei der anderen an einer anderen Stelle. Mein Ansatzpunkt ist eben der Körper, weil ich glaube, dass wir über den Körper besonders angreifbar sind. Wir sind der Körper und da wird eben mit Beschämung und mit ja so Vorgaben eben, es ist eine ganz wirksame Waffe, sag ich mal, um uns klein zu halten.
Ja, es wird immer Druck auch erzeugt, ja. Einfach. Ne? Es wird immer Druck erzeugt und wenn ich mit meinem Körper nicht ständig hadere und nicht ständig irgendwelchen Maßen hinterherrenne, hat das ja auch schon wieder den Effekt, dass ich mich auch entspanne, dass ich nicht mehr so viel Druck habe, dass ich, du hast vorhin auch gesagt, die Frauen werden so in zunehmendem Alter und ich beobachte das auch nicht nur an mir persönlich, ja auch gelassener, ne? Also ja. dieses Lernen, dass ich nicht mehr alles, was von außen kommt, an mich so heranlassen muss, sondern auch einfach mal so sein darf, wie ich jetzt nun mal bin, weil ich bin so, wie ich bin und auch mein Körper ist im Moment so, wie er ist, ja, genau. In welche Richtung auch immer er sich verändert. Aber das alleine entstresst ja schon und das kann durchaus auch positive Auswirkungen auf den Körper wieder haben.
Ja, genau. Also ich nenne das den Ausstieg aus dem Hamsterrad der Selbstoptimierung. Also ich glaube, dass man wirklich da so reingeraten kann und dann auch, weil man so am Strampeln ist wie dieser berühmte Hamster, dann einfach gar nicht mehr die Zeit hat, nachzudenken. Ist der Anspruch vielleicht von außen oder ist das das, was ich wirklich selbst haben will. Und das ist eben so meine Idee, zu sagen, ja, stopp mal das Rad, ne? Geh mal raus und überleg noch mal, wer bist denn du jetzt eigentlich? Bist du noch die gleiche wie mit 30? Was willst denn du eigentlich? Und das eröffnet eben diese Chancen, die da drin sind. Und ich will auch nicht sagen, dass alle nähen müssen. Also meinetwegen können die anderen auch zur Maßschneiderin gehen und sich das dort machen lassen. Also vielleicht ist nicht das Nähen für alle der entscheidende Weg. Ich kann nur sagen, es ist ein Weg, bei dem nicht nur ich ganz viel gelernt habe, sondern eben schon viele Frauen, die ich auf diesem Weg begleitet habe, die eben durch dieses Selbermachen, diese Selbstwirksamkeit erlebt haben und dann eben langsam in ihr neues Ich reingewachsen sind und da eben tatsächlich aufgeblüht sind. Und das ist eine ganz andere Energie und Stimmung als dieses Hamsterrad, wo man immer nur so hinterher ist, ja.
Auf jeden Fall. Und das macht dann auch wieder sexy.
Ja, absolut.
Wo wir beim Thema sind, Maike, ich frage ja immer so gegen Ende meine Interviewpartnerinnen, weil der Podcast ja genauso wie mein Buch Crazy Sexy Wechseljahre heißt. Was findest du an den Wechseljahren crazy und was findest du vielleicht an den Wechseljahren sexy?
Also ich weiß nicht, ob ich das Wort crazy benutzen würde, aber ich finde auf jeden Fall die Wechseljahre eine große Chance. Fängt auch mit C an. eben die Chance zur Veränderung und man kann ganz viel loslassen dadurch. Ne? Also es ist wirklich so, dass es ein Leben davor und danach gibt und spannenderweise ist der Übergang ja nicht an einem Tag, sondern...
Es ist ein Wechsel.
Ja, sondern es ist so eine Phase und man merkt gar nicht, wann es genau passiert ist, so ungefähr. Und diese Chance dann zu sich selbst zu finden und nochmal eine ganz andere Frau zu werden, das finde ich tatsächlich crazy im Sinne von, wow, welche Chancen tun sich da für mich auf? Lass mal über ganz viele Tellerränder rausschauen und gucken, was da alles möglich ist. Und meine Fantasie ist dann, dass dann einfach Frauen noch mehr diese Chance nutzen und die Ärmel hochkrempeln und sagen, und jetzt bringen wir uns ein in die Gesellschaft und bringen uns mit unseren Kompetenzen und unseren Wünschen ein und machen dadurch die Welt zu einer besseren.
Oh ja.
Das ist meine Vision und das ist mein Antrieb, warum ich das mache. Also es ist nicht die einzelne Hose, die dann besser aussieht, was natürlich auch schön ist, aber ich möchte dieses Gefühl erzeugen, ich kann was verändern und ich will jetzt teilhaben, ich bin sichtbar, ich bringe mich ein mit meiner Kraft. Wow, diese Vorstellung finde ich einfach, macht mir jedes Mal wieder Gänsehaut. Und
ja, mir auch gerade, wo du das so sagst. Schenk uns zum Schluss vielleicht noch so einen Tipp, wenn ich jetzt wirklich Blut geleckt habe und sage, Mensch, was Maike hier erzählt, das hat mich jetzt wirklich angesprochen. Ich will das mal versuchen. Was mache ich? Was ist der erste Schritt?
Auch da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich würde rumfragen im Freundinnenkreis, ob es jemand gibt, die vielleicht auch schon näht, weil das Problem bei dem Nähen ist, dass die Nähmaschine erstmal eine Investition ist. Und da gibt es ganz sicherlich irgendeine Freundin, Verwandte oder sowas, wo man einfach mal sagen kann, ich backe einen Kuchen und wir setzen uns einen Samstag zusammen und du zeigst mir mal was. Und wenn man das nicht hat, dann gibt es eben auch Nähkurse, wo man mit einfachen Projekten erstmal starten kann, um eben so eine Vertrautheit mit diesem Ding dieser Nähmaschine zu entwickeln. Und dann rate ich aber tatsächlich dazu, auch schon ganz früh sich mit dem Phänomen der Schnittanpassung zu beschäftigen, um eben nicht zu viele Misserfolge zu haben. Also das kann man schon machen, wenn man sozusagen die ersten geraden Nähte mal geschafft hat und so ein Sofakissen nähen kann oder sowas. Das ist schon okay als Einstieg. Aber dann nicht zu viele Kleidung, einfach drauf losnähen, immer wieder dran denken. Schnittmuster sind wie Kleidung, die wir kaufen können. Wäre Zufall, wenn es passt.
Und da hast du auch, also neben deinem Buch, deinem aktuellen Abschaffung der Problemzonen, hast du auch Bücher, wo du dich mit der Schnittanpassung, also wo ich auch über ein Buch einsteigen muss. Ne? Ich muss gar nicht auch gleich einen großen Kurs oder sowas buchen, sondern ich kann mich da auch so ein Stück weit deine Bücher herantasten.
Genau, es gibt da zwei Bücher zur Schnittanpassung. Das sind Standardwerke mittlerweile geworden. Die heißen Passt perfekt und Passt perfekt plus size. Und das ist die Möglichkeit, eben auch noch mehr in diese Gedankenwelt reinzuwachsen, die ich habe, weil da gibt es schon auch einen ausführlichen Einleitungsteil, wo ich nochmal erkläre, wie das mit den Körpern und den Maßen so ist, was wir vorhin so angerissen haben. Weil ich glaube, dass dieser Erfahrungsprozess nochmal einfach ganz wichtig ist. Und da kann man sich auch so ein bisschen reinlesen, erstmal auf dem Sofa, um in diese Gedankenwelt einzusteigen. Ja, das ist mir schon auch wichtig, da eben diese Hintergründe aufzuzeigen. Und ja, und dann gibt's eben die reine Technikvermittlung auch über das Buch oder und über meine Kurse, die ich auch anbiete.
Sehr gut. Und das finden wir alles auf crafteln.de.
Crafteln.de, genau,
mit
ja.
C.
Ja, ganz genau. Wie das englische Wort crafting, ja. Aber halt, das fand ich so ein bisschen albern, dass man immer alles heute Englisch sagt. Deswegen habe ich gesagt, crafteln.
Hast du gleich was Denglisches draus gemacht.
Ja, genau.
Auch gut. Liebe Maike, ich danke dir sehr herzlich, dass du hier warst. Ich danke dir, dass du mit so einem wichtigen Thema so rausgehst, solche Bücher auch schreibst und wünsche dir viel Spaß mit deinen neuen Nähprojekten.
Ja, vielen Dank, dass ich von meinen Angeboten erzählen konnte, weil das ist ja wirklich was ich in die Welt reintragen will. Und ich wünsche allen, dass sie damit ein gutes Leben haben. Vielen Dank, dass ich das hier erzählen durfte.
Dankeschön. Tschüss.
Der für Sie Podcast Crazy Sexy Wechseljahre ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klamt. Weitere Informationen rund um das Thema Wechseljahre gibt es auf fürsie.de.